Ein Pastor in Argentinien ist was passiert, das schon an Wunder gegrenzt hat. Wir können damit auch einen Hollywood-Film machen. Er ist in einer dunklen Gasse überfallen worden. Zwei Ganoven sind auf ihn zugekommen mit vorgehaltener Pistole und haben ihn alles abnehmen wollen, was er hatte. Aber er hatte nur ein paar Pesos und seine große Bibel. Und dann ist einer der Gangster ausgerastet, hat seine Pistole genommen und hat abgedrückt. Zum Glück hat der Pastor seine dicke Bibel vor sich gehalten, wie so ein Schutzschild, und die Kugel ist abgeprallt, er ist nur ein ganz kleines bisschen verletzt worden. Ich habe gedacht, hey, eigentlich müsste man in gefährlichen Zeiten immer eine dicke Bibel bei sich haben, oder? Wenn man die Geschichte hört. Allerdings, die Bibel hat einen anderen Zielpunkt. Mir gefällt ein Zitat von der Corrie ten Boom, die hat gesagt, die Bibel ist wie eine Bank, am hilfreichsten, wenn sie geöffnet ist. Die Bibel ist wie eine Bank, am hilfreichsten, wenn sie geöffnet ist. Ganz klar. Wir haben das erlebt bei der Wohnmobiltour. Wir haben zum Glück irgendwo eine Bank gefunden, aber die hat ihr geschlossen. Und dann kannst du einen Scheck haben und alles, was du brauchst, du kriegst kein Geld, wenn sie geschlossen ist. So ist mit der Bibel ein riesiger Schatz, und geöffnet werden muss sie, wenn sie gehoben werden soll, der Schatz gehoben werden soll. Wir haben heute einen Text aus dem 2. Korintherbrief. Ganz ehrlich, das ist einer der Texte, wenn der morgens immer dabei ist, bei uns liest die Waltraud immer den Bibeltext. Da ist sie noch nicht am Ende angelangt. Da habe ich den Anfang schon wieder vergessen. Weil so viel drin steckt. Deswegen hoffe ich, ihr habt eure Bibel dabei, weil wir sie jetzt nicht vorne hinwerfen können. Aber ich habe die Hauptpunkte dann aufgeschrieben, dass wir das uns ein bisschen entlanghangeln können. 2. Korinther 4, 1 bis 7. Darum, weil wir dieses Amt haben nach der Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist, werden wir nicht müde, sondern wir meiden schändliche Heimlichkeit und gehen nicht mit List um. Fälschen auch nicht Gottes Wort, sondern durch Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns dem Gewissen aller Menschen vor Gott. Ist nun aber unser Evangelium verdeckt, so ist denen verdeckt, die verloren werden. Den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist, wir aber eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der das sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Barmherzig die Botschaft des Lebens weitergeben. So ist die Überschrift. Und ich habe 6 Punkte, vielleicht könnt ihr es euch merken oder aufschreiben, auch von den Worten her. Das erste ist bleibende Motivation, dann keine Manipulation, ohne Illusion, fröhliche Evangelisation, erstaunliche Illumination und unpassende Dekoration. Das gucken wir miteinander an. Also, bleibende Motivation. Darum, weil wir dieses Amt haben, nach der Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist, werden wir nicht müde. Hey, das ist ein Anspruch, oder? Wir werden nicht müde. Also offensichtlich, der Text wäre nicht geeignet, wenn man das Wappentier eines Löwen hat. Der Löwe schläft sage und schreibe 23 Stunden am Tag. Wenn, dann könnte man das Wappentier wählen für solche Vollblutmissionare, Giraffe. Giraffe schläft am Tag nur etwa 7 Minuten. Die dösen manchmal dann vor sich hin, aber 7 Minuten richtigen Schlaf, weil sie so gefährdet sind. Jetzt muss man aber sagen, es ist wichtig, im Bibeltext richtig reinzugucken, da geht es jetzt nicht um körperliche Müdigkeit. Und ich denke immer, wir müssen ja nicht frömmer sein als Jesus. Ja, und von ihm wird es auch berichtet, dass er müde war. Sogar mitten im Sturm hat er geschlafen. Also wir müssen nie frömmer sein als Jesus. Das griechische Wort, was da steht für müde, kann auch übersetzt werden mit matt oder entmutigt oder ängstlich. Und dann hat es einen ganz anderen Ton, gell? Also wir geben nicht auf. Wir verzweifeln nicht. Wir resignieren nicht. Und der Paulus macht deutlich, warum. Warum das so ist. Warum er nicht resigniert. Darum, so fängt er an, und wenn man überlegt, was er alles erlebt hat. Also manche seiner Geschichten sind ja regelrechte Horrorgeschichten. Ja, da ist er aus einer Stadt rausgetrieben worden, vor der Stadt gesteinigt, dann ist er in die nächste Stadt gegangen und hat das Evangelium gepredigt. Da haben sie ihn über die Stadtmauer runtergelassen mit dem Korb, dann ist er weitergezogen, hat wieder das Evangelium gepredigt. Dann ist er gegeißelt worden, hat x Schiffbrüche erlebt und unsägliches mehr. Und trotzdem sagt er, wir geben nicht auf. Wir geben nicht auf, wir resignieren nicht, wir ermatten nicht. Und das Geheimnis seines Erfolgs, ich habe so gedacht, wäre jetzt toll, wenn er uns so eine Liste schreibt, erstens, zweitens, drittens, mach so, dann funktioniert es auf jeden Fall. Das gibt es ja manchmal, wenn jemand 100 geworden ist, dann kommt die Presse und dann wird er gefragt, was ist dein Geheimnis, dass du 100 geworden bist? Und manche sagen dann, jeden Tag ein Gläschen Wein, und andere sagen, kein Alkohol, und deswegen bin ich 100 geworden. Also so Schnellrezepte. Aber das macht der Paulus nicht. Aber er erzählt über sein eigenes Leben, über seine eigenen Erfahrungen. Er verzagt nicht im missionarischen Wirken, trotz aller Rückschläge, und obwohl gerade bei den Korinthern ja seine größten Probleme lagen. Die haben gesagt, von fern schreibt er große Briefe, aber wenn er kommt, dann ist das, was er bringt, so säuseln, und er ist nicht überzeugend, das ist ein Körnerpicker, hat man ihm dann nachgesagt in Athen. Und er sagt, warum ich nicht verzage, ist, weil Gott uns einen Riesenauftrag gegeben hat. Er hat uns einen Dienst gegeben, das Amt der Versöhnung zu predigen, dass Gott barmherzig ist. Die kleine Anja wollte zu ihrer Oma, aber die Oma war krank und sie hatte eine ansteckende Krankheit. Deswegen haben die Eltern gesagt, nee, du darfst nicht zu Oma gehen. Und am Abend hat die Anja dann gebetet für ihre Oma und hat gesagt, Herr Jesus, mach, dass die Oma bald wieder gesund wird, aber geh nicht so nah an sie ran, sie ist ansteckend. Ich habe mich so gefreut, als ich die Geschichte gelesen habe, weil ich gedacht habe, guck mal, das ist doch das Große bei unserem Gott. Er bleibt nicht auf Abstand, er kommt ganz nah. Das macht ihn eigentlich aus. Er kommt ganz nah. Er lässt sich nicht abschrecken von Schmutz, nicht mal abschrecken von Schuld. Er kommt ganz nah, weil genau dafür ist er gekommen. Und das sagt der Paulus, guck mal, diese Botschaft, die muss doch gesagt werden. Die Botschaft von der Barmherzigkeit Gottes. Und Gott hat sie uns anvertraut. Eigentlich muss man sagen, Gott ruiniert sich seinen Ruf mit uns, oder? Wir sind ja nicht die besten Barmherzigkeitsweiterträger oft. Aber trotzdem hat er niemand anders ausgesucht als uns, diese Botschaft der Barmherzigkeit weiterzugeben. Und das war für den Paulus sein Leben lang das, was ihn umgetrieben hat. Gott hat mich geadelt, ich darf vom Evangelium leben und ich darf das Evangelium weitergeben. Und das ist unsere Berufung. Guck mal, das ist das Eigentliche. Wir dürfen vom Evangelium leben und wir dürfen das Evangelium weitergeben. Deswegen lasst uns da immer wieder dran erinnern. Guck mal, das ist unsere Berufung, das ist unser Auftrag. Wir sind Boten der Barmherzigkeit Gottes. Und unsere Welt braucht nichts mehr als diese gute Nachricht des Evangeliums. Der zweite Aspekt, keine Manipulation. Wir meiden schändliche Heimlichkeit und gehen nicht mit List um, fälschen auch nicht Gottes Wort, sondern durch Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns dem Gewissen aller Menschen vor Gott. Das ist eine Form genommen, die ist ganz schwierig zu übersetzen. Man müsste eigentlich sagen, die Heimlichkeiten der Schändlichkeiten, die meiden wir. Heimlichkeiten der Schändlichkeiten, das ist gar nicht ausgelegt genau, was das ist. Aber ich glaube, für Paulus ist klar, alles Leben mit doppeltem Boden nimmt die Kraft, nimmt den Mut. Immer wieder die Frage, wer bin ich, wenn niemand hinsieht? Was tue ich, wenn es niemand mitbekommt? Alle Heimlichkeiten nehmen die Gefahr, bringen uns in Gefahr. Und was letztendlich immer wieder diese große Einladung unseres Gottes ist, dass wir ihn an den Giftschrank unseres Lebens ranlassen. An das, was heimlich geschieht. Dass wir es vor ihm nicht verheimlichen müssen. Ich finde, das ist so herausragend beim Evangelium. Guck mal, wer in dieser Gesellschaft, in der wir heute leben, wenn da irgendwas entdeckt wird, dann wird ihm das unter die Nase gerieben bis zum bitteren Erbrechen. Wie viele Politiker sind durch irgendwelche Dinge geschasst worden? Gemeinde Jesu ist der Ort, wo man ehrlich werden darf. Und hoffentlich der Ort, wo Barmherzigkeit erfahrbar ist. Deswegen keine Manipulation. Eigentlich ist damit das wohl gemeint, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Hütchenspiel. Also wo es so verschiedene Hütchen gibt und irgendeine Murmel oder irgendwas wird unter das eine gelegt und dann wird es so verschoben und du denkst, du weißt genau, wo diese Murmel drunter liegt. Aber der Verschieber, das ist so ein Könner, der schiebt so hin und her, du gehst drauf und nichts ist drunter. Manipulation schon gar nicht mit dem Evangelium. Keine Tricks mit dem Evangelium. Ehrlichkeit, sagen wir, erfrischende Ehrlichkeit, das können wir uns leisten mit dem Evangelium. Weil man als Christ auch schwach sein darf. Und weil das Fallen nie das Ende sein muss. Und das Dritte, ohne Illusion. Ist nun aber unser Evangelium verdeckt, so ist denen verdeckt, die verloren werden, den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Paulus sagt, es gibt eine ganz schreckliche Verblendung. Ich weiß nicht, ob ihr das mal erlebt habt, man ist mit einem Auto unterwegs und dann kommt einer mit Volllicht entgegen. Und du siehst nichts mehr. Du bist plötzlich so geblendet. Das Bild nimmt der Paulus hier auf. So ist es. Der Teufel lässt das Scheinwerferlicht aufstrahlen und Menschen werden geblendet und verblendet und sehen plötzlich das Licht des Evangeliums gar nicht mehr. Da ist scheinbar so viel Leben bei dem, was er anbietet. Prachtvolles Glück und Leben pur. Und es wird gar nicht mehr deutlich, dass es ein Leben im puren Diesseits ist. Dass es ein Leben der Vergänglichkeit ist. Es blendet und verblendet. Paulus nimmt das auf. Das ist unsere Herausforderung. Wir kriegen die Erleuchtung nicht hin. Das wäre so schön, gell? Wenn wir so einen Nipser machen könnten und beim anderen wird es jetzt plötzlich hell. Und er hat den Durchblick und jetzt versteht er das Evangelium. Aber das geht nicht. Wir kriegen es nicht hin. Menschen sind geblendet vom Gott der Weltzeit. So heißt es in diesem Bibeltext. Der Gott dieser Weltzeit ist gar nicht genau erklärt, was das ist. Ist damit der Teufel gemeint oder jeweils das eben, was vorherrschend ist? In dieser Weltzeit ist vorherrschend Gleichheit und Freiheit und Eigenständigkeit. Ist es das? Wir wissen es gar nicht genau, was der Paulus damals gemeint hat. Auf jeden Fall, die Verblendung führt dazu, dass Menschen das Offensichtliche nicht wahrnehmen können. dass sie geliebt sind von Gott, dass das Erbarmen Gottes ihnen gilt. Und jetzt müssen wir eigentlich denken, okay, dann können wir halt nichts machen, müssen wir einpacken. Aber genau da hinein kommt jetzt der nächste Punkt. Paulus spricht von einer fröhlichen Evangelisation. Oder wir können auch sagen, eine fröhliche Proklamation. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist, wir aber eure Knechte um Jesu willen. Wir predigen nicht uns selbst, nicht unseren Lebensstil, nicht unsere Lebensweise. Was bin ich froh, dass wir nicht uns predigen müssen? Was wird das schon Leuten helfen? Wir predigen den Gott, der sich an uns zu Tode geliebt hat, den predigen wir. Wir dürfen wegweisen auf ihn. Es gibt ein ganz tolles Bild von Lukas Cranach auf dem Altar der Stadtkirche in Wittenberg. Da ist der Reformator dargestellt. Die linke Hand liegt auf der aufgeschlagenen Bibel und soll deutlich machen, das allein ist mein Fundament. Und die rechte zeigt mit dem ausgestreckten Schwurfinger auf den Gekreuzigten. Da müsst ihr hinsehen. Das ist das Fundament und da müsst ihr hinsehen. Für mich immer wieder eindrücklich. Das ist, wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus. Und er ist der Herr. Wir bezeugen ihn als der Herr in einer Welt, in der es so aussieht, als ob andere Herren da wären. Wir bezeugen Jesus als den Herrn auch gegen den Augenschein. Auch da, wo wir es nicht in der Hand haben. Als Diener Christi, und sagt der Paulus, und da mache ich mich sogar zum Sklaven für euch in Korinth. Als Diener Christi, Sklaven derer zu werden, die ihm dauernd ans Schienbein klopfen, weil er der Wegweiser sein will auf den Gekreuzigten hin. Zu ihm müsst ihr gehen, auf ihn müsst ihr sehen. Und jetzt das nächste, die erstaunliche Illumination, also die erstaunliche Erleuchtung. Da habe ich eine Weile gesucht, bis ich noch ein Stichwort gefunden habe, was in die Riege eben da reingepasst hat. Denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Der Paulus, der malt so in ganz wenigen Strichen die Schöpfungsgeschichte vor Augen. Gell, ihr kennt das, am Anfang schuf Gott Himmel und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Totales Chaos und Gott sagt sein Lebenswort hinein und es wird hell. Und Paulus sagt, mit keinem anderen Bild kann man das eigentlich so vergleichen, was Gott tut, als mit diesem Bild. Die Erleuchtung, die Lichtschaffung, die Neubelebung, die kommt ganz von Gott. Der Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unser Herz gegeben. Jeder, der an Jesus glaubt, ist ein Schöpfungswunder. Also das muss man sich manchmal auch auf der Zunge zergehen lassen, gell? Jeder, der an Jesus glaubt, ist ein Schöpfungswunder. Gott hat in sein Leben, in das Dunkel seines Lebens hineingesprochen, es werde Licht. Und jetzt gibt es ein ewiges Licht, nicht das, was man auf die Gräber stellt. Jetzt gibt es ein ewiges Licht, das bis in die Ewigkeit hineinreicht. Unverfügbares Schöpfungswunder. Ich habe noch mal ein bisschen nachgelesen. Dieses Lied, was wirklich weltweit bekannt ist, Amazing Grace, das stammt ja von einem Kapitän eines Sklavenschiffes. Newton, John Newton. Und durch, ja, eben Erleuchtung Gottes. Bei einem Sturm in hoffnungsloser Lage hat Gott in sein Leben hineingegriffen und hat sein Leben verändert. Und der Kapitän des Sklavenschiffes, der ein elender Lump gewesen sein muss, der seine Stellung unendlich ausgenutzt hatte, brutal, weil er selber so viel Not erfahren hatte, der ist zum Verkündiger des Evangeliums geworden. Und dann heißt in diesem Lied, I was blind, but now I see. Ich war blind, total verblendet, geblendet, blind für die Wirklichkeit Gottes. Aber jetzt sehe ich die unglaubliche, unfassbare und faszinierende Gnade Gottes. Diese Botschaft ist unsere Botschaft. Wir leben davon, dass wir ein Gotteswunder sind, dass er in unser Leben es werde Licht hineingerufen hat. Und jetzt dürfen wir Zeugen dieser Botschaft sein. Also ich finde, das ist richtig, richtig ein Anspruch, oder? Dass durch uns entstünde die Erleuchtung. Dass durch uns entstünde die Erleuchtung. Wir können das nicht machen. Aber Gott will uns gebrauchen. Als Lichter in dieser Welt. Ja, Jesus hat es gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Ihr dürft so ein Zündfunke sein, der was zum Entflammen bringt. Ihr dürft für andere Lichtbringer sein. Der in unser Dunkel hineingerufen hat, es werde Licht, der will uns zu Leuten machen, die es anderen leichter machen, ins Licht hineinzutreten. Durch uns Leben erhellen. Und dann spricht er davon, von dieser Herrlichkeit Gottes. Und das begeistert mich regelrecht. Die Herrlichkeit Gottes ist nicht in Glanz und Gloria zu sehen. Das auch, der großen Vollendung, goldenen Stadt Jerusalem. Und klar, zeigt auch was von der Herrlichkeit Gottes. Aber der Paulus sagt, die Herrlichkeit Gottes, die sehen wir im Angesicht Jesu Christi. Die Herrlichkeit Gottes, die zeigt sich, versteht ihr, im Kind in der Krippe, in dieser Not und Nacht und Dunkelheit. Die Herrlichkeit Gottes, die zeigt sich am Gekreuzigten, der Ausruf, mitten in der Not und den Tränen und den Schmerzen und im Sterben, es ist vollbracht. Die Herrlichkeit Gottes, die zeigt sich im Auferstandenen, der seinen verzagten Leuten zuspricht, fürchtet euch nicht, ich bin doch da. Ich finde, das ist das, was unsere Herzen hoffentlich immer wieder neu berührt. Das Staunen vor der Herrlichkeit Gottes, die sich nicht in Glanz zeigt, sondern die sich in der Hingabe zeigt, in seiner Liebe, in seinem Durchhalten für uns. Die Herrlichkeit Christi. Und der letzte Aspekt, unpassende Dekoration. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Also da muss man wirklich sagen, das ist unpassende Verpackung. Denn Tonköpfe, von denen ist hier die Rede, die sind Küchengeschirr. Nach alten Gesetzen heißt es, muss ein Schatz einen angemessenen Schutz erfahren und dann auf gute Weise zur Schau gestellt werden. Und jetzt müsst ihr das hören, unter dem Aspekt, und der größte Schatz des Evangeliums, den gibt es in irdischen Gefäßen. Als die Kölner unter Reinhard von Dassel gegen die Mailänder gesiegt hatten im 12. Jahrhundert, haben sie aus diesem Kriegszug die Gebeine der drei Könige mit nach Köln gebracht. Ob es die genau war, weiß auch keiner, aber sie gehen davon aus, das sind die Gebeine der heiligen drei Könige. Und wer jetzt in Köln ist, da gibt es eine faszinierende Schatulle, 110 cm breit, 153 hoch und 2,20 m lang, aus Gold und Silber und 1000 Edelsteinen und Gemmen dran und verziert ohne Ende. Also, versteht ihr, so das Bild, diese Kostbarkeit, die Knochen der heiligen drei Könige, die müssen in Szene gesetzt werden. Faszinierend. Faszinierende Schatztruhe, die da ist. Aber es spricht nicht das Evangelium an. Diesen Schatz, sagt der Paulus, haben wir in zerbrechlichen Gefäßen. Und ganz ehrlich, ich lieb diesen Text. Ich liebe ihn sehr. Weil irdene Gefäße, die sind mit Hand gemacht. Jeder zwar ein Unikat, aber nichts Besonderes. Irdene Gefäße, die haben schnell einen Macken. Da gibt es schnell auch Brüche. Da reißt auch manchmal das Drumherum. Irdene Gefäße, ja, das sind wir. Vergängliche Menschen. Mit all den Macken und allem drum und dran. Und jetzt der größte Schatz, den es überhaupt gibt. Die Botschaft von Jesus Christus, das leistet sich Gott, die legt er sowas rein. Also nicht in der Schatztruhe. Oder sagen wir mal, er macht uns zur Schatztruhe. Ich weiß nicht, ob es euch auch manchmal so geht. Manchmal hat man die Sehnsucht, dass wir viel kräftiger sein könnten, viel bevollmächtigter. Ich habe jetzt beim Vorbereiten so gedacht, gell, wir wollen Sieger sein, ist einer der Slogan von den verschiedenen Fußballclubs. Wir wollen Sieger sein. Und das knüpft an Europameisterschaft 2016, so sehen Sieger aus, hat damals der Song geheißen. So sehen Sieger aus. Und dann war die Traummannschaft von dem Jogi Löw, gell, die damals die Euro-Meisterschaft ja auch dann gewonnen haben. So sehen Sieger aus. Und jetzt sagt der Paulus, nee, guck mal in den Spiegel. So sehen Sieger aus. Irdene Gefäße. Mit Macken und mit Brüchen. Aber nicht, dass wir jetzt das Gefühl der Unvollkommenheit aufkommen lassen. Da ist das irdene Gefäß. Das bleibt billig, angriffig. Da kann man sagen, da kann man kritisieren, wie es der Paulus in Korinth dauernd erlebt hat. Aber da ist dieses Schöpfungswunder geschehen. Gott hat hineingesprochen in dieses Leben und dann hat er in dieses zerbrechliche Leben sein Evangelium hineingelegt. Und jetzt sieht es ganz anders aus. Jetzt dürfen wir nicht mehr tief stapeln, wenn wir in den Spiegel gucken. Ich möchte euch das bitten, das auf jeden Fall mitzunehmen, auch wenn ihr die Worte da wieder vergesst. Du bist eine göttliche Schatztruhe. Das sagt dieser Bibeltext. Wir haben den Schatz in irdenen Gefäßen. Du bist eine göttliche Schatztruhe. Also wir sind nicht nur Schatzjäger, sondern wir sind Schatzträger. Das Evangelium von Jesus Christus ist in dich hineingelegt. An anderer Stelle sagt der Paulus, Christus in uns. Das ist das große Geheimnis. Und jetzt dürfen wir uns Gott wieder neu hinhalten. Ich finde, dass es in einem Lied ganz, ganz toll ausgedrückt ist. Herrlicher Gott, liebender Retter, ich weiß genau, all meine Tage sind in deiner Hand. Kunstvoll erdacht, perfekt gemacht. Mit heiligem Ruf bin ich berufen. Hier bin ich, Herr. Ich weiß mich gezogen nah an dein Herz. Führe mich, mein Gott. Nimm mich, forme mich, fülle und gebrauche mich. Ich lege mich ganz in des Töpfers Hand. Ruf mich, führe mich, Leite mich und begleite mich. Ich lege mich ganz in des Töpfers Hand. Dazu lädt uns dieser Sonntag ein, dass wir das tun. Bleibende Motivation, habt ihr es noch drin? Wir werden nicht müde, wir geben nicht auf. Keine Manipulation, wir machen keine Winkelgeschäfte, keine Illusion. Ja, wir leben in einer Welt der Verblendung, aber genau da hinein geht es jetzt um fröhliche Evangelisation. Mit dem Rechnen, dass es eine erstaunliche Illumination gibt. Also, dass Gott es hell macht im Leben von anderen, wo es vielleicht so viel dunkel ist. Und dann gibt es diese unpassende Dekoration. Gott legt sein Größtes in uns hinein. Wir dürfen als irdene Gefäße Werkzeuge des Höchsten sein. Was für eine Berufung. Amen. Ich möchte gerne noch mit uns beten. Jesus Christus, vielen Dank, dass du das Licht der Welt bist, dass wir die Herrlichkeit Gottes in deinem Angesicht sehen. Dem Angesicht, das geschlagen und angespuckt wurde für uns. Danke, dass du dein Es werde Licht in unser Leben hineingesprochen hast. Und vielen Dank, dass du uns diese Botschaft des Lichts aufgetragen hast und dass du uns vergängliche Menschen wirklich zu Gefäßen der guten Nachricht machst. So befehlen wir uns dir an und bitten dich, dass du uns gebrauchst, brauchbar machst als deine Gefäße. Amen.